Tresor, der Podcast des Teams Kultur der Region Hannover.
Willkommen zu dieser Ausgabe des Tresor, dem Kulturpodcast der Region Hannover und des Teams Kultur. Wir sitzen wie gewohnt in oder auf Schloss Landestrost. Wir beleuchten unter dem Thema Kultur, Lust oder Frust den und die Festivalsommer im Rahmen der Pandemie. Das gab einen Haufen Herausforderungen für alle, die Festivals planen und auf die Beine stellen wollen. Mein Name ist Tanja Schulz. Ich sitze hier als Moderatorin, aber wie so viele da draußen sicherlich als jemand, der sich ausgesprochen gern einfach mal wieder auf einem Festival oder auf einem Konzert rumtummeln würde. Und meine Gästerunde besteht aus den Menschen, die uns das wahrscheinlich lieber heute als morgen anbieten würden und möchten. Und die Chancen stehen gar nicht so schlecht für die kommenden Wochen, wenn es so weitergeht. 4 Festivalmacher und Planerinnen sind hier versammelt. Ich freue mich sehr, dass dabei sind. Sandra van de Loo, sie ist vom Team Kultur der Region Hannover, ist verantwortlich für die Kultur im Schloss-Reihe und für den anstehenden Kultursommer, der sich anbahnt. Johannes Teller vom Sonntag-Festival, das findet in Sehende-Wemingen statt, auf diesem sehr kultigen Straßenbahnmuseum-Gelände, auch ein beliebter Ausflugsort für den Regionsentdeckertag immer. Niklas Liepe ist da, er macht mit seinem Bruder Nils zusammen das Liepe und Co-Festival in den Stahlhallen am Südbahnhof. Wir haben ja auch ganz spannende neue Orte. Und Terry John O'Culley vom Masala Weltbeat Festival, das des Pavillons, die Bandbreite der Festivals, merkt ihr schon, ist breit gesteckt. Wir kommen gleich mal auf eure Zielgruppen, auf euer Programm und auf die Menschen, die ihr damit so ansprechen wollt. Denn da gibt es durchaus Unterschiede. Zeigt aber, dass wir hier in der Region eine Menge im Angebot haben. Ich starte mal mit Niklas Liepe, das Liepe-Festival, die Stahlhallen am Südbahnhof. Worauf liegt euer Fokus? Was ist das für ein Festival, das ihr da einmal jährlich über ein Wochenende anbietet?
Ja, also wir sind eigentlich ein reines Klassik-Festival, das heißt Klassik in Anführungsstrichen, also der Ursprung ist die klassische Musik. Wir haben aber verschiedene Säulen, woraus die klassische Musik dann quasi besteht. Also wir haben ein Jazzkonzert, was immer einen klassischen Bezug hat. Also wir hatten mal Markus Becker, der ja hier auch in der Region sehr bekannt ist. Der hat dann Haydn-Sonaten mit Jazz-Improvisation quasi zusammengebracht. Dann haben wir mal eine Club-Night, die daraus besteht, dass man auf klassischen Instrumenten Clubmusik macht. Dann haben wir aber auch ein Kinderkonzert, weil uns natürlich der Nachwuchs extrem wichtig ist. Das bedeutet, wir gehen in der Woche, bevor das Festival stattfindet, in eine Brennpunktschule, stellen dort Instrumente vor, zeigen den Kindern, was es da so alles gibt. Mein Bruder ist ja Pianist, der baut dann immer das Klavier auseinander und zeigt den Kindern, wie sowas aussieht. Und die kommen dann zu einem Kinderkonzert bei uns ins Festival. Dann haben wir ein Abschlusskonzert, wo mein Bruder ist Pianist, ich bin Geiger, wo wir dann einmal selbst in Erscheinung treten, auch als Künstler und nicht nur als Organisatoren. Und dann gibt es ein Eröffnungskonzert, wo einfach ein Klassikstar kommt, der einfach mal so ein Eröffnungskonzert mit klassischem Repertoire darbietet. Und das alles in einer Stahlhalle, die jetzt erstmal so gar nichts mit Klassik zu tun hat, aber die dem Publikum eine Möglichkeit gibt, die vielleicht ein bisschen Klassik interessiert ist, nicht diese Angst zu haben, ich gehe jetzt in einen Konzertsaal, muss mir einen Anzug anziehen, muss ruhig sein, 2 Stunden, darf nicht husten, sondern bei uns kann man auch, wenn man irgendwie im Park war vorher, mit einer kurzen Hose hingehen. Wir haben eine Bar da, man kann sich ein Bier aufmachen, sitzt in dieser Stahlhalle, sitzt auf einer Ebene mit den quasi Stars der Klassikszene. Es gibt keine Bühne, die irgendwie hoch mit Abstand ist und ein dunkler Raum, sondern man sitzt wirklich in einem Raum gemeinsam. Und das Ziel ist einfach, dass man klassische Musik auch Menschen attraktiv macht, die vielleicht Berührungsängste davor haben. Das ist so die Grundidee unseres Festivals.
Also Hemmschwellenabbau an vielen Ecken und Enden. Ja. Wann habt ihr das Festival ins Leben gerufen?
Ja, wir sind eigentlich noch sehr jung. Also wir haben dieses Jahr Jubiläum, 5 Jahre. Und wir haben es 2017 ins Leben gerufen. Letztes Jahr ist dann die 4. Ausgabe in einem Stream umgebaut worden, was natürlich eine große Herausforderung ist, gerade für ein junges Festival, was sich erstmal so ein bisschen etablieren muss und aufbauen muss. Aber wir haben das sehr kreativ gelöst und also uns geht es jetzt 5 Jahre.
Was sich daraus noch entwickelt und was man vielleicht beibehält für die kommende Zeit, da kommen wir doch später noch drauf. Terry, das Masala muss man den wenigsten Leuten noch erklären. Ich glaube, es ist relativ gesetzt. Es ist über viele Jahre groß geworden. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als ich bei Radio Flora mit dem Ü-Wagen noch nur ein Wochenende lang auf dem Masala-Weltmarkt stand und da schon so das ganze Ambiente genossen habe. Seitdem ist das Masala mit einem Haufen Konzerten auch in vielen Orten der Region angesiedelt. Für euch ist es natürlich auch ein ziemlicher Aufwand, abzusagen, um zu planen. Für dieses Jahr habt ihr euch entschieden, tatsächlich kein Masala in 2021. Ihr seid jetzt in der Planung für 2022. Aber umreißt doch trotzdem für alle, die noch so ein bisschen unbedarfter sind, so den Fokus beim Masala.
Ja, Masala. Ich denke, das beginnt schon mit dem Namen. Und der Name kommt eigentlich von einer indischen Gewürzmischung. Und so kann man eigentlich auch unser Festival verstehen. Es ist eine Mischung aus ganz vielen Musiken und verschiedenen Kulturen. Es geht hauptsächlich um World Music, aber ich meine auch Weltmusik umfasst mittlerweile Elektro, Hip-Hop und ganz vieles. Nicht nur diese klassische Weltmusik, wie man sie von früher noch kennt. Und wir sind ein Festival über 10 Tage. Ich glaube, wir sind attraktiv für sowohl für junge Leute als auch für Leute mittleren Alters, für ganze Familien. Wir spielen sowohl bei uns im Kulturzentrum Pavillon, in unseren Sälen, sind aber auch in der Region. Wir sind auch hier im Schloss Landestrost. Wir sind aber auch auf dem Gut Adolfshof zum Beispiel oder auch in einer Kornbrennerei. Sprich, wir bringen auch Weltmusik in die Region. Und uns geht es natürlich sehr stark um einen Austausch zwischen einerseits zwischen den Menschen und natürlich auch um verschiedene Kulturen kennenzulernen, neue Musiken kennenzulernen. Und wir werden eigentlich letztes Jahr 25 Jahre alt. Wir sind schon 25 Jahre alt, wollten letztes Jahr unser Jubiläum feiern, was leider auch nicht ging. Wir wollten es dieses Jahr nachholen, was leider auch nicht geht. Aber nächstes Jahr wollen wir es dann krachen lassen.
Ich glaube, wir bleiben alle weiterhin dabei. Ich glaube, die Hemmschwelle wird hoffentlich sehr gering, wenn wir alle wieder feiern dürfen. Dankeschön bis dahin. Johannes, das Sonntagfestival ist auch ein ausgesprochen spannendes Ding, auch noch echt sehr jung, noch jünger als das Liebe-Festival. Und ihr habt nicht nur quasi Musik am Wochenende, da gibt es eine Menge Rahmenprogramm drumherum. Ihr seid auch ein gemeinnütziger Verein. Beschreibt mal, wie ihr, in welchem Rahmen ihr euer Festival aufzieht. Es gibt ja auch viel drumherum und die Arbeit erstreckt sich ja in viele Bereiche. Lass uns mal einen Einblick bekommen.
Ja, die Arbeit hängt, glaube ich, damit ganz eng zusammen, dass wir ein relativ großer Verein sind, der dahinter steht, ein großer gemeinnütziger Verein. Ich glaube, wenn man alle mitzählt, sind wir irgendwie 80 Leute fast, die sozusagen das dann irgendwie ein Jahr lang immer vorbereiten, und daher gibt es auch so ganz verschiedene Bereiche. Wir haben uns genau 2017 gegründet als Verein und dann im Sommer das erste Mal stattgefunden und haben jetzt erst 3-mal tatsächlich richtig stattgefunden. Letztes Jahr mussten wir absagen und dieses Jahr mal gucken. Das Programm ist, einerseits liegt natürlich schon ein starker Fokus. Wir haben auch wie normale Festivals in Anführungszeichen Bühnenaufbau, haben aber gleichzeitig eben auch Bereiche, wo eher künstlerische Dinge, die außerhalb des musikalischen Bereichs liegen. Also wir nennen das auch Spielwiese, da ist dann zum Beispiel eher die Interaktion mit den Publikum vorhanden, und haben auch vor allem, weil wir ja, wie vorhin schon mal erwähnt, so ein sehr spannendes Gelände haben mit den Straßenbahnen, die nutzen wir ganz viel. Also wir haben die ausgebaut und dann gibt es verschiedene kleine Orte, wo dann eben Ausstellungen drin sind, oder auch eins ist umfunktioniert als tagsüber Konzertraum und abends Club, so wenn man so will. Und genau, also wir versuchen mit dem Gelände da so ein bisschen zu spielen, und grundsätzlich kann man aber auch das Spektrum gar nicht so benennen. Ähnlich wie auch bei Masala ist es relativ bunt, und wir benennen eigentlich auch immer, wir sagen auch, wenn Leute fragen, ob sie bei uns auftreten können, sagen wir immer gar nicht so, wir haben klare Genregrenzen oder so, sondern es ist so, dass wir sagen, es geht uns um so ein Gefühl, und das nennt sich Sonntagsgefühl, und das steckt ja irgendwie im Namen dann auch, dass die Idee ist, so eine gewisse Leichtigkeit, ohne dass wir jetzt ausblenden, was irgendwie relevante Themen sind, und wir haben auch viele Diskursformate, aber das in einem Umfeld und in der Stimmung, wo es eine visionäre, positive Haltung irgendwie erzeugt.
Richtig, ich las das. Das Sonntagsgefühl wäre mir gerade, ich war so bei Lust und Leben und Lebensliebe und so, aber das Sonntagsgefühl und eine Elektrobühne, die ist, glaube ich, ein bisschen klarer klassifiziert, aber drumherum wirklich sehr, sehr breit und auch sehr vielseitig. Sandra, der Kultursommer. Auch ihr habt letztes Jahr schwierige Zeiten durchgemacht, weil sowohl die internationale Reihe Die Kultur im Schloss erforderte ewige Umbuchung und immer wieder die Hoffnung auf Nachholkonzerte. Das war eine große Gemengelage. Einiges davon konnte gerade noch gehalten werden, aber auch viele Künstler, die von außerhalb anreisten, waren dann quasi per se nicht mehr verfügbar. Der Kultursommer ist natürlich nochmal ein etwas anderes Konzept. Da bespielt ihr auch die Region in einem sehr charmanten Rahmen. Wie gut kannst du denn momentan planen? Falls du überhaupt schon was sagen darfst.
Also planen kann ich immer gut. Was dabei rauskommt, ist natürlich die andere Frage, ob wir es machen dürfen oder nicht. Geplant ist inzwischen der ganze Kultursommer. Also es gibt viele Programmpunkte, die stattfinden sollen. Im letzten Jahr hatten wir ja schwerpunktmäßig die Bühne im Amtsgarten benutzt, weil die kleinen Orte, die wir sonst bespielen, also in Kirchen oder in kleineren Räumen, war es nicht möglich. Deswegen haben wir gesagt, wir machen hier draußen eine Bühne und haben den vielen Veranstaltern, die ja im Kultursommer beteiligt sind, die Bühne auch angeboten. Die wurde auch genutzt. Hatten hier über 25 Konzerte im Park und in diesem Jahr nehmen wir auch wieder die Bühne in den Park, im Park. Und es gibt aber auch viele Veranstalter, die es dieses Jahr versuchen, in ihren Räumlichkeiten zu machen. Das ist jetzt abzuwarten, ob das geht. Also je nachdem, es werden ja Kirchen bespielt oder Scheunen, je nachdem, wie viele Menschen dann reinkommen dürfen, welches Hygienekonzept sie da haben können und wie die Regelungen sind. Ne? Das müssen wir natürlich jetzt abwarten. Sitzen in den Startlöchern. Programm ist quasi beinahe im Druck. Man wartet immer noch so ein bisschen ab. Es kommen ja immer wieder neue Regelungen. Im Moment sieht es ja eher danach aus, dass es wirklich vieles möglich sein wird. Und wir hoffen natürlich, dass dann unsere Pläne auch durchgeführt werden.
Also das Warten auf die nächste Verordnung ist noch nicht ganz vorbei. Man findet aber auf den jeweiligen Websites schon diverse Hinweise, auch zum Kultursommer. Du hast das gerade schon angesprochen, ihr habt ja auch eine Menge Kooperationspartner, die dann ihre eigenen Räumlichkeiten bespielen in verschiedenen Kommunen, in ganz verschiedenen Örtlichkeiten und mit ganz verschiedenen Musikerinnen und Musikern. Wenn du so zurückdenkst oder auch jetzt noch ein bisschen Resümee ziehst, diese ewig sich verändernden Rahmenbedingungen, was war in den vergangenen Monaten so das Schwierigste?
Ja, die Situation war ja natürlich für alle schwierig, aber für uns Veranstalter war es natürlich ein ewiges Warten und Zittern und Planen und wieder umplanen, den Künstlern wieder absagen. Und was ich auch als nervig empfunden habe, ist diese Abwicklung der Vorverkäufe. Es wurden Karten verkauft, das musste alles wieder rückabgewickelt werden. Wir hatten als mit dem Vorverkaufssystem Reservex da auch Probleme, muss ich sagen. Da zum Beispiel musste man für jede Veranstaltung, die erst im Schloss geplant war und die dann nach draußen gelegt werden sollte, musste ein neuer Saalplan angelegt werden. Das hat dann immer Wochen gedauert, bis dann so ein Saalplan wirklich erschienen ist im System. Also die hatten lange Bearbeitungszeiten, waren schlecht zu erreichen. Also es waren immer Bedingungen, wo man gesagt hat, oh nee, jetzt das nervt, das ist schwierig und anstrengend. Ja, ich denke, damit hatten aber alle Veranstalter zu kämpfen. Und wir als Team Kulturregion haben immer gesagt, wir wollen was machen, sobald es möglich ist, findet auch was statt. Und wir planen und planen. Und ich habe jetzt Konzerte natürlich schon zum dritten Mal verlegt, ne? Weil ich mal denke, vielleicht ist es in ein paar Monaten, kann es stattfinden, dann hat es doch nicht geklappt, musste doch wieder weitergelegt werden. Und so schiebt man jetzt die Konzerte hin vor sich her. Und so neue Sachen buche ich im Moment gar nicht, obwohl ich viele Anfragen kriege, natürlich von Künstlern, die auftreten wollen. Aber ich muss jetzt erstmal die nächste Zeit abarbeiten, was im letzten Jahr weggefallen ist, ne?
Terry, du hast gerade so sinnend genickt. Das Marsala hat ja noch ein paar mehr Vorverkaufsstellen. Hattet ihr ähnliche Schwierigkeiten?
Wir waren für das Marsala-Festival tatsächlich gar nicht im Vorverkauf. Dementsprechend hatten wir, was das Festival betrifft, solche Schwierigkeiten nicht. Ich musste nur solche so schmunzeln, weil das im Prinzip mein Tagesgeschäft im Clubbooking betrifft. Und da schieben wir ja auch jetzt seit März letzten Jahres alles, was danach hätte stattfinden sollen, im Prinzip vor uns her. Sprich, es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, wirklich kreativ zu arbeiten, dadurch, dass der Plan oder dadurch, dass der Kalender im Prinzip schon voll ist. Und das zieht halt eben schon mehrere also schon nochmal Komplikationen und so weiter mit sich, also eben die Rückabwicklung der Tickets zum Beispiel oder auch das Verschieben der Tickets oder wenn man jetzt zum Beispiel auch Präsenzveranstaltungen online vielleicht veranstalten möchte und solche Sachen. Deswegen, es ist einfach momentan leider, es ist schon ein bisschen frustrierend einfach, dass man die Sachen vor sich herschiebt und schlussendlich auch sie nicht stattfinden lassen kann. Des Weiteren verschiebt sich ja jetzt auch der Tourneezeitraum, auch der KünstlerInnen und so weiter, auch nochmal immens. Dadurch, dass also zum Beispiel Alben kommen raus, wann kommt die Album-Release-Tour und so weiter. Also ich glaube, dass sich jetzt auch gerade in Zukunft, wenn das Ganze wieder läuft, einiges verschoben haben wird. Also dass es nicht mehr ganz so sein wird, wie es zuvor war, bis es sich erstmal wieder eingependelt hat. Und aber aktuell ist es leider so, dass einfach vorweggeschoben wird momentan, zumindest in meinem Bereich. Und ich hoffe, dass jetzt eben bald die Konzerte stattfinden können, die man mal vor 3 Jahren geplant hat, gefühlt.
Geht es da auch so ein bisschen um so eine Loyalität den Künstlerinnen und Künstlern gegenüber? Es gibt ja durchaus Menschen, die treten dann auch mal öfter und regelmäßig bei euch auf. Die warten ja wahrscheinlich auch auf irgendeine Planung, was immer sie jetzt auch noch anschieben. Alle sind abhängig von ihren Live-Konzerten und ihren Gagen. Wenn du sagst, man schiebt es jetzt so lange oder man holt einfach erstmal nach, oder Sandra hat das auch gesagt, ist das auch so ein bisschen, um auch wirklich den Künstlern da auch jetzt nochmal eine verlässlichere Perspektive zu geben? Die man schon kennt, halt bevor man 30 neue einbucht?
Also wir haben es immer so gemacht, wenn ich jemanden einen Termin gegeben habe, dann habe ich den nicht abgesagt, sondern habe immer gleich einen Ersatztermin mit angeboten. Das war die Fairness gegenüber den Künstlerinnen, ne? Also das, denke ich, ist auch fair, dass man nicht was bucht und dann sagt, nee, jetzt findet es doch nicht statt so und du kommst gar nicht. Also es war immer mit der Option, einen anderen Termin zu nehmen.
Johannes?
Ja, vielleicht noch dazu, also das erleben wir ja auch. Und auch wenn wir jetzt vor allem ja nur einmal im Jahr stattfinden, haben wir ja auch manche kleinere Veranstaltungen gehabt. Aber was ich nämlich vielleicht noch ergänzen wollte, was ich sehr positiv erlebe, ist diese große Solidarität und diese sehr einfache Zusammenarbeit, finde ich jedenfalls, zwischen KünstlerInnen und eben auch den Besuchenden. Also exemplarisch, dass KünstlerInnen super flexibel, allein in diesem Jahr wieder, wo natürlich auch klar, es liegt nicht an uns als Veranstaltende, die irgendwie jetzt daran Schuld tragen, dass es in irgendeiner Form noch nicht genaueres zu sagen gibt jeweils. Aber ich finde das wirklich sehr positiv und hoffe auch, dass da was bleibt davon in dem Miteinander. Und ich habe so das Gefühl, dass schon da ein engeres Zusammenrücken existiert, weil man nochmal mehr auf den Grund zusammengeworfen wird, wenn man so will, nämlich dass man gemeinsam überhaupt wieder sowas erleben will. Und dann sozusagen vielleicht diese ganzen sonst mechanischen Dinge oder auch bürokratischen Dinge, nenne ich sie mal, so ein bisschen hinten rüberfallen zum Glück und man da irgendwie sehr flexibel ist. Und bei den Besuchenden kann ich nur sagen, bei uns ist es so, dass wir das total toll finden, dass es echt noch viele gab, auch aus dem letzten Jahr, die, wir haben natürlich eine Ticketrückabwicklung gemacht, aber die das behalten haben und die das bis heute sozusagen noch immer haben, und das ist, glaube ich, bei anderen auch so. Und das ist, finde ich ja genauso bei Konzerten ja auch teilweise. Ich habe auch noch ein paar Konzerttickets zu Hause so und freue mich darauf, dass ich dann hoffentlich bald dahin kann. Aber ich finde, dahinter steckt ja auch so dieses, okay, obwohl wir alle gerade auch vielleicht an unsere Reserven, auch manche ja monetärer Art gegangen sind im letzten Jahr, möchte man trotzdem das nicht wiederhaben und unterstützt vor allem ja auch kleinere VeranstalterInnen dadurch.
Da wäre ich jetzt auch mit euch beiden mal drauf gekommen, auch mit Niklas, als gemeinnützige Verein. Und also wir reden ja auch beim Sonntag von mal eben so über 70 Bands, die dann da an so einem Wochenende aufschlagen. Das ist ja auch nicht wenig. Ihr habt auch, Niklas, hast du erzählt, internationale Künstler, auch Klassikmenschen haben häufig volle Terminkalender, spielen sowohl im Studio als auch, wenn es denn geht, live. Was hat das denn für euch finanziell bedeutet? Waren das Ausfälle, die man tragen konnte, vielleicht auch im Rahmen des Vereins? Gab es kulante Kooperationspartnerinnen, die gesagt haben, euer Etat ist sicher, unabhängig, wie sich das jetzt entwickelt? Wie habt ihr das erlebt, Niklas?
Also wir hatten im letzten Jahr war es so, dass wir dann doch so im April, also das Festival sollte im Juni stattfinden, haben wir im April gesagt, das kriegen wir nicht hin. Also wir kriegen, das wird nicht passieren, und hatten das große Glück, dass viele KünstlerInnen auch gesagt haben, okay, wir warten jetzt mal ab und gucken, wie die Situation ist. Und dann muss man natürlich auch gucken, wie setzen wir das jetzt um. Wir haben dann gesagt, gut, live wird jetzt nichts passieren, wir machen daraus einen Stream. dann ist es natürlich so, fallen die Eintrittsgelder weg, dann sind die Gagen geringer, weil man muss das ja auch ein bisschen gegenrechnen. Und da war schon eine riesen Dankbarkeit und Freude, dass man einfach was irgendwie auf die Beine stellen konnte. Und das ist schon sehr schön zu sehen, dass alle so solidarisch dann da auch waren, was du auch gerade meintest irgendwie, dass es dann so eine Gemeinsamkeit einfach gab. Und finanziell konnte man dann natürlich das auch das jetzt auf dieses Jahr schieben, einige Sachen, finanzielle Sachen, aber natürlich ist es jetzt auch alles ein bisschen schwierig zu gucken, wie man das umsetzen kann. Aber man hat schon gesehen, dass alle irgendwie so gemeinsam entweder Lust haben, das auf die Beine zu stellen, egal wie, Hauptsache, dass man da irgendwas umsetzen kann, oder dass man sagt, gut, dann versuchen wir das im nächsten Jahr und wir bleiben positiv. Und ich glaube, das ist das Wichtigste eigentlich an dieser ganzen Situation, dass man einfach daran glaubt und positiv bleibt.
Konntet ihr denn das Programm für die Schulen im Rahmen dieses Streams vielleicht nochmal irgendwie erhalten? Das ist ja ein sehr besonderer Aspekt, der wahrscheinlich so ein Herzensding auch ist, ne?
Absolut, ja. Da gehen auch mein Bruder und ich immer, wir lieben das einfach, in die Schulen zu gehen und das zu machen. Aber erstens, dieses Jahr ist es unmöglich auch, und letztes Jahr war es auch schon unmöglich, quasi in die Schulen vorher zu gehen. Aber wir haben natürlich so einen kleinen Ausschnitt von dem Kinderkonzert dann in unserem Festival in a Nutshell, haben wir das genannt, dann quasi so Ausschnitte gespielt und als Livestream dann online gestellt, damit die Kinder sich das dann auch angucken können.
Dann komme ich nochmal auf das, was Niklas so angedeutet hat, diese Arbeit, das Arbeiten in einem gemeinnützigen Verein. Das betrifft auch das Sonntagfestival. Johannes, was hat das für euch und auch diesen Verein bedeutet, sich permanent so in so einer Stand-by-Position zu verhalten?
Ja, vielleicht neben dem Finanziellen, da kann ich nicht viel ergänzen. Es war so, dass wir auch große Flexibilität erlebt haben, auch in dieses Jahr schieben konnten. Einzelne, wir konnten im Rahmen des Regionsentdeckerinnentag, vorhin ja angesprochen, schon auch eine kleine Sonntagvariante tatsächlich im letzten Jahr in Präsenz sogar auf dem Gelände durchführen. Haben da natürlich auch ein paar mitgenommen, sofern es ging. Aber sonst gab es da eine große Flexibilität, wir konnten das umschieben. Und sind zum Glück, gab es ja auch ein paar Hilfen tatsächlich dann, wo dann auch wir als gemeinnütziger Verein an der Stelle, wenn auch nicht viel, aber Geld bekommen haben. Was tatsächlich aber eher so die Belastung bei uns auch darstellt, dieses Jahr gibt es ja auch ganz tolle Förderprogramme, Neustadt Kultur und so weiter und so fort. Auch vom Land gibt es ja mit Niedersachsen dreht auf zum Beispiel auch Möglichkeiten. Was tatsächlich bei uns so sich sehr abgezeichnet hat, gerade jetzt innerhalb der letzten Monate, ist die Belastung für die Personen, die das organisieren. Also natürlich ist es auch für Leute, die da eben beruflich drin arbeiten, auch eine extrem hohe Belastung. Was aber, glaube ich, interessant ist, ist zu sehen, dass viele ja wirklich ihre Freizeit da reinstecken sozusagen. Die arbeiten in irgendeinem anderen Bereich und dann ist das sozusagen ja da, wo sie eigentlich ihr, ja auch vielleicht Spaß oder was auch immer sich suchen und eben auch Erholung gegebenenfalls, aber vor allem ja irgendwie einen großen Idealismus haben, weil sie tun das alle, ohne irgendwie dafür Geld zu bekommen. Und da merkt man schon eine sehr starke psychische Belastung. Und Leute, die wirklich die letzten Jahre bei uns im Verein extrem treibende Kräfte waren, die mich auch überrascht haben dann irgendwann, wo ich dann auch dachte, okay, krass, die alle jetzt oder viele dann gesagt haben, so naja, also mir fehlt langsam auch die Kraft und diese Perspektive, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass was gehen könnte im Sommer, da jetzt wirklich viel Zeit reinzustecken. Weil immer dieses Verschieben und jetzt auch im Austausch mit anderen Festivals, wir vernetzen uns ja einerseits in Niedersachsen, aber auch deutschlandweit gerade ganz gut. Und da ist das Thema mentale Gesundheit tatsächlich gerade top. Also das ist immer direkt ganz oben mit und man redet da ganz viel drüber. Und ohne das in irgendeiner Form aus sozusagen gegenüber anderen Bereichen ausspielen zu wollen, im Gegenteil. Aber das, was man, glaube ich, sehr unterschätzt hat, ist dieser, und das betrifft ja auch Sport oder andere Bereiche, ist diese ehrenamtliche Struktur, die bei so Vereinen vor allem dahinter steht oder auch in anderen Bereichen, wo Menschen extrem viel Zeit und Kraft reinstecken, aber eben das Ganze tun, weil sie halt was sehen, was daraus wird. Und das fehlt gerade, dieser Blick irgendwie. Und ich glaube, da muss schon auch noch ein stärkeres Umdenken passieren, weil das eine ist die finanzielle Unterstützung, das andere sind aber die Dinge, und das sind halt wirklich Rahmenbedingungen, aber eben auch einfach mal, dass man sagt, okay, wie können wir denn etwas für euch gerade tun? Das sozusagen mal das Zutreten auch von Seiten an der Stelle tatsächlich von PolitikerInnen auf sozusagen diese Strukturen zugeht und gefragt, okay, was können wir tun, damit wir auch diese Strukturen erhalten und wir nicht eben nach dem Corona-Zeitraum einen Einbruch davon erleben.
Das ist natürlich eine sehr klare Forderung. Also Systemrelevanz von Kultur wurde ja zumindest immer mal wieder diskutiert. Ich glaube auch, es ist noch nicht so im Bewusstsein, in dieser Vielfältigkeit, die du gerade beschrieben hast, also dass wir alle gern draußen sind, Kultur konsumieren oder genießen, das ist das eine Thema. Und dann kommen wir zu denen, die das wirklich vorbereiten. Da wird es sich gar nicht mal, glaube ich, so groß unterscheiden. Auch jemand, der es professionell macht. Ihr steht natürlich anders unter Druck, also Sandra und Terry. Da geht es um andere Gelder, da geht es auch nochmal um verbindlichere Förderer, die natürlich auch dabei bleiben. Johannes hat gerade sehr schön beschrieben, wie ein Verein natürlich aus sich lebt, Und natürlich lebt man als Ehrenamtlerin auf ein gewisses Erfolgserlebnis hin. Also auf Erfolg, nicht im Sinne von Ehrgeiz, sondern einfach ein Ergebnis, das, bei dem es allen gut geht. Niklas, wird das auch so gehen? Da kann man auch ein Profimusiker sein und sonst alles safe. Das ist einfach eine besondere Situation. Dann, Sandra?
Ja, beim Kultursommer ist es ja so, dass viele Vereine da beteiligt sind. Also die Vereine in der Region machen ja das Programm in dem Sinne. Und ich merke, dass, also die haben alle wieder Anträge geschrieben, die haben alle wieder Projekte eingereicht, die sind schon noch dran am Ball. So, ich habe so das Gefühl, die wollen auch gerne wieder was machen. Im letzten Jahr haben wir ja versucht, das ein bisschen denen zu helfen. Auch das war vielleicht auch eine Methode zu sagen, ihr könnt euren Raum nicht bespielen, habt ihr ja auch gemacht, Terry, dass man sagt, wir bieten hier das Equipment, die Bühne, die Technik und das Drumherum. Ihr müsst nur noch das Programm planen, so, ne? Also das sind halt die Möglichkeiten, die man dann noch hat zu helfen. Sonst wüsste ich nicht, wie man jetzt eine Vereinsstruktur aufrechterhalten könnte, außer solcher Angebote, ne?
Ist denn so auf der niedrigschwelligeren politischen Ebene jemand auf euch zugekommen, Johannes? Also sei es jetzt mal einfach Kommunalpolitik oder vielleicht auch so ein bisschen Landespolitik. Also Förderprogramme gab es, ja. Die werden wir in der Breite hier heute auch gar nicht irgendwie erfassen können. Worauf genau konntest du denn zugreifen und mit wem wärst du denn gern mal wirklich ins Gespräch gekommen, um zu sagen, ihr unterschätzt das hier mental einfach?
Also ich glaube, also was man hervorheben muss, ist, wir sind in der Region total gut. Einmal, also auch mit der Region Hannover sind wir super, haben wir uns sehr gefreut, auch die Unterstützung letztes Jahr. Darauf zielt es gar nicht ab, auch wir sind mit Sehende dort in Wemingen, wo wir sind, wir erleben eine unfassbare Unterstützung. Die Leute hoffen jetzt noch, die haben, vorgestern kam die Mail, dass sie jetzt ihr eigenes, ich habe leider den Namen genau vergessen, aber fest abgesagt haben, aber jetzt darauf hoffen, dass wir sozusagen noch wenigstens stattfinden können. Also man erlebt einen extremen Zuspruch, das ist gar nicht auf deren Ebene gemeint, sondern tatsächlich, wir haben ja auch so einen Zusammenschluss von den Festivals in Niedersachsen, so über 40, und führen da auch ganz, ganz viele Gespräche. Seit 3 Monaten habe ich gefühlt mit jeder Fraktion mehrfach gesprochen, habe auch jetzt mit verschiedenen MinisterInnen da schon gesprochen, aber wo tatsächlich das noch nicht angekommen ist, ist bei den Personen, die dann am Ende eben zum Beispiel Verordnungen machen oder die auch am Ende sozusagen die Zukunft gerade mit entwickeln. Und das sind halt dann am Ende, muss man leider so klar sagen, auch Menschen, die dann in der Staatskanzlei zum Beispiel sitzen. Und das ist dann schon so hoch anzusiedeln, leider, weil man da ganz klar feststellt, wir erleben jetzt mit den neuen Verordnungen, die zwar einerseits eben, wie Terry ja vorhin auch meinte, positiv sind, wir erleben jetzt irgendwie da 250 Personen können hoffentlich jetzt zeitnah wieder sitzen und Konzerte sich anhören, aber da ist immer noch ganz vieles nicht gut geklärt und viele Fragezeichen sind, wenn ich mit Leuten rede, immer noch in den Gesichtern. Und vor allem ist ein Punkt tatsächlich, und der ist elementar für junge Kultur, noch überhaupt nicht in den Köpfen wirklich weiter fortgeschritten, und zwar Tanzen. Wir haben seit über einem Jahr nicht mehr in Niedersachsen tanzen können. Und das ist sogar, und draußen sogar nicht mal. Also ich dürfte bald mich privat zwar mit Leuten, wenn die alle irgendwie geimpft sind und getestet sind, vielleicht sogar mal wieder treffen. Aber ein wirklich professionell organisiertes Tanzen gab es nicht. Und das sind so Dinge, wo gerade wir natürlich als Festival das darauf aus ist. Wir haben keine Bestuhlung und wollen das auch nicht. Und ganz viele andere Festivals auch nicht. Und das sind halt so Dinge, wo man, glaube ich, verpasst hat, so Signale zu setzen. Und jetzt setzen sich viele mit uns auseinander, aber das ist halt zu spät. Also wir hätten das Ganze halt schon mal Anfang des Jahres machen müssen. Und wir haben ein Positionspapier im Februar veröffentlicht. Und seitdem ist viel passiert, aber man hätte sich gewünscht, dass das nicht von uns ausgehen muss, sondern dass man da auch mal von der anderen Seite auf uns zutritt. Und man merkt, wie viele Strukturen da einfach noch so starr sind. Also plötzlich merkt man, es gibt Festivals in Niedersachsen. Und Niedersachsen ist tatsächlich ein Festivalland mit über 90 Festivals. Und jetzt nur popkulturell. Und Klassik ist nochmal so viel. Und das ist total untergegangen. Und jetzt stellt man fest, okay, aber wer kümmert sich eigentlich darum? Und das ist tatsächlich so die Realität gerade, in der wir sind. Und da geht dann schon irgendwo die Motivation zwischen dem verloren, weil man sich so denkt, mir ist es eigentlich relativ egal, wer den Hörer abnimmt, solange da jemand rangeht.
Bin gerade ein bisschen zusammengezuckt, weil ich erschreckenderweise gemerkt habe, Tanzen habe ich schon, ich bin schon so konditioniert, das habe ich schon ausgeblendet. Ich dachte, ja, ich würde zwar auch das schlechteste Konzert der Welt besuchen, um jetzt endlich mal wieder ein Konzert zu haben, aber ja, und das ist auch durchaus für die ältere Generation interessant, das Tanzen. Habt ihr das auch so erlebt? Ich versuche immer so ein bisschen die Arbeitswelten so zu unterscheiden, der gemeinnützige Verein und dann Masala und Kultursommer und Region so ein bisschen safe, und es gibt einen Arbeitgeber und relativ klare Rahmenbedingungen, was das angeht. Habt ihr diese Diskussion auch mal schon erlebt? auch wenn ihr nicht wirklich mit Ehrenamtlichen arbeitet, sondern schlägt sich das auch so in euren Mitarbeiterteams nieder, so diese mentale Belastung und dieses fehlende Wahrnehmen auch für ein Festival als solches, dass das einfach ein sehr wichtiger Punkt in unserem Leben ist.
Also ich glaube, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie ist MitarbeiterInnen-Motivation auf jeden Fall ein großes Thema. Wir haben ja bei uns zum Beispiel auch im Kulturzentrum Pavillon, jetzt mal unabhängig vom Marsala-Festival, auch verschiedene Gewerke. Und manchen ist teilweise wirklich gar nichts mehr zu tun. Die sind zu 100% in Kurzarbeit. Und für mich persönlich ist es zum Beispiel auch so, natürlich auch wenn ich dort fest angestellt bin und Gehalt beziehe für die Arbeit, die ich mache, ist es trotzdem frustrierend, tatsächlich, wenn keine der Live-Veranstaltungen mehr stattfindet. Und zwar auch deshalb, weil mein Beruf eigentlich zuvor immer relativ ausgeglichen war mit, ich bin im Büro und schreibe Mails und mache meine Bookings gleichzeitig, habe ich dann aber auch mindestens einmal die Woche einen Konzertabend und komme mit Publikum in Kontakt und komme mit KünstlerInnen in Kontakt. Und wenn das wegfällt, es fehlt. Also mir persönlich fehlt es sehr stark. Und ich glaube, dass das vielen anderen auch so geht schlussendlich. Und es ist, glaube ich, momentan nicht einfach, also auch wenn man natürlich regelmäßig Gehalt auf sein Konto bekommt, zehrt das an einem. Und deswegen ist es momentan, glaube ich, schon ein großes Thema auf jeden Fall. Also wie motiviert man die einzelnen MitarbeiterInnen und wie geht es denn auch danach weiter? Also gerade jetzt auch in der Kurzarbeit und so, das ist natürlich so, manche sind tatsächlich den ganzen Tag nur zu Hause oder gerade auch am Anfang der Pandemie. Ich glaube, das ist bei vielen Menschen sehr unterschiedlich, aber manche haben zum Beispiel auch ihr großes soziales Umfeld irgendwie im Haus oder auf der Arbeit. Also von daher bringt das schon sehr, sehr, sehr vieles mit sich und damit auch ziemlich viele Problematiken leider.
Motiviert waren wir im letzten Jahr sehr, weil es gab auch einen gewissen Ansporn, aus der Situation was zu machen. Wir haben diese Wege zu finden, diese Lücken zu finden, was ist möglich, was kann man noch anbieten. Und die haben wir ja auch sehr viel benutzt. Also wir haben alles Mögliche angeboten. Wir hatten mehr Veranstaltungen als sonst. Also wir haben Hinterhofkonzerte gemacht oder Konzerte an Altenheimen. Also mehr als je zuvor Künstler engagiert, vornehmlich eben aus der Region, auch um die zu beschäftigen und Gelder ausbezahlen zu können. Aber irgendwann ist bei mir, als ich dann gemerkt habe, ich finde keinen Weg mehr, ich weiß nicht mehr genau, was ich machen kann, weil es ist nichts mehr möglich. Da ist bei mir die Motivation auch deutlich gesunken und das ging, glaube ich, dem ganzen Team auch so, dass man gedacht hat, nee, also irgendwie, es geht wirklich nichts mehr. Deswegen haben wir jetzt auch einen Podcast gemacht, weil das die einzige Möglichkeit noch war, überhaupt an Menschen heranzutreten und was machen zu können. Es ist ja unsere Aufgabe, Kulturarbeit zu machen und wir werden dafür natürlich auch bezahlt. Und es ist auch unser Wunsch, das zu tun, aber wenn ich nichts machen kann, das ist dann echt frustrierend.
Ja, ihr habt letztes Jahr tatsächlich sehr schnell umgeschaltet. Also ihr wart so mit die Ersten, die dann neue Konzepte hatten, die natürlich auch auf Gelder zurückgreifen konnten, die sie selber dann einsetzen konnten. Du hast das gerade schon erwähnt, das waren diese entzückenden Hinterhofkonzerte, für die man sich bewerben konnte. Es gab so, das hatten wir, Notfallkonzerte in der Region, wo es 3-4 Mal in unterschiedlichen Kommunen Konzerte gab, relativ spontan. Und die Altenheime waren auch mit drin, das heißt, soweit es ging, konnte, hat man quasi die Bühnensituation umgewandelt in irgendwas, was draußen passiert ist. Und auch der Amtsgarten war, glaube ich, eine sehr gute Option, die natürlich auch nicht jeder bieten kann. Es war draußen, es konnte eine klare Bestuhlung geben. Es gab ein ganz klares Konzept dafür. Auch nicht unanstrengend. Wir reden ja auch noch von so spontanen Sachen wie Abendkasse. Wie kann man das regeln? Hups, jetzt springen da 30 Leute rum, die sich alle überhaupt weder angemeldet haben, noch können wir bezahlen. Es gab ja auch ganz viele neue Erfahrungen, die einfach so dieses ganz klassische Formale mit sich getragen haben. Jetzt ist es aber so, wenn ich eure Websites alle verfolgt habe, bis auf Marsala, das haben wir schon angesprochen, ihr habt jetzt euch alle getraut, Termine festzulegen für dieses Jahr. Wir hätten jetzt in gut 4 Wochen, Mitte Juni, wäre das Liebe und Co. Festival. Ende Juli ist, hoffentlich das Sonntagfestival und der Kultursommer ist angesetzt vom 17. Juli bis 5. September, also auch seine ganze Spannbreite. Mal schnell in die Runde auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sind die Chancen, dass ihr es so durchziehen könnt?
Also ich bin immer sehr positiv und ich glaube schon eine 10, aber vielleicht müssen wir an dem Datum noch mal ein bisschen was drehen. Also da bleiben wir auch ein bisschen flexibel, gucken, wie die Bestimmungen sind. Aber so, wie wir es uns jetzt vorgestellt haben, bin ich mir ziemlich sicher, also nicht ziemlich sehr sicher, dass wir es so umsetzen können.
Johannes?
Also für das Festival, wie wir uns alle das wünschen würden, ist es eine Null. Also es wird dieses Sonntagfestival nicht geben in der Form. Mit drei
Tanzen
Tagen.
Und Geselligkeit und Zusammenarbeit.
Ja, und vor allem mit Übernachtung auch. Also ein Festival ist ja auch mit mehrtägig und Übernachtung. Wir sind jetzt dabei, tagesfestivalartige Sachen zu organisieren, weil wir eben positive Erfahrungen letztes Jahr mit dem Regionsentdeckerinnentag zum Beispiel gemacht haben. Und das heißt, ich würde mal eine 7 sagen für das Wochenende, dass da auf jeden Fall was stattfindet. Und wenn wir bald auch hinbekommen, dass Menschen wieder tanzen können, dann steigt das hoffentlich auch noch weiter.
Sandra?
Ja, unterschiedlich. Ich würde mal sagen, alle Konzerte, die draußen stattfinden können, 10. Wenn es jetzt in kleineren Räumlichkeiten geplant ist, sage ich mal, vielleicht eine 6, wenn man jetzt mal positiv denkt. Ich bin mir da nicht sicher, ob das wirklich schon so gehen wird, aber wir drücken natürlich allen die Daumen.
Und ihr seid zumindest alle bereit. Wenn die Luft nach oben sich als wahrhaftig erweist, dann wird das auch sofort genutzt. Das ist ja schon mal gut zu wissen für alle, die das jetzt auch aktuell dann auf den Webseiten verfolgen und sich darum kümmern wollen, daran teilzunehmen. Was hier auch schon ein bisschen durchgeklungen ist, ist die Entdeckung neuer Formate. Man musste sich ein bisschen umorganisieren. Ich glaube, der Stream und der Podcast haben ganz neue Höhen erreicht in der Umsetzung diversester Kulturformate. Gibt es was aus diesen Zeiten, so anstrengend sie auch waren, von dem ihr sagt, das können wir gern beibehalten? Das ist mindestens ein guter Plan B, manchmal vielleicht sogar ein Plan A. Niklas?
Also ich bin ja sowohl Veranstalter als auch Musiker. Also mein Hauptgeschäft ist ja eigentlich Konzerte spielen und nicht veranstalten. Und was ich einfach erlebt habe, ist, diese Streams werden nie ein Live-Konzert ersetzen. Das ist ganz klar und das ist auch unser Glück eigentlich als ausübende MusikerInnen, dass es einfach dieses Live-Erlebnis ist das, wofür wir einfach in ein Konzert gehen. Aber ich glaube, dass man gerade Leute, die nicht die Möglichkeit haben, mal zu einem Konzert zu fahren oder das so zu erleben, weil irgendwas passiert oder weiß ich nicht was, dass die einfach diese Möglichkeit haben, online sich das einmal nachzuschauen oder live mitzuerleben. Und ich glaube, diese Streams sind einfach eine extrem gute Erweiterung für ein Live-Konzert. Und auch, ich kann immer nur von meiner Branche so ein bisschen sprechen, die Klassik, die doch viel Schub braucht, damit es in der Gesellschaft irgendwie auch ein bisschen mehr Anklang bekommt. Und wenn bei YouTube oder bei Facebook ein Livestream von einem Konzert, wo Beethoven und Bach gespielt wird, wo vielleicht mal zufällig einer draufguckt, der keine Ahnung von Klassik hat oder es noch nie gehört hat, öffnet das wahnsinnig viele Optionen. Und das ist das Positive, was ich daraus eigentlich mitnehmen kann, dass diese Streams eine sehr, sehr schöne Vermittlungsform sind, um dann vielleicht auch mal jüngere Leute oder Menschen, die noch nie was mit Klassik zu tun haben, denken, okay, das ist vielleicht mal was ich mal live erleben möchte. Das sieht ja alles gar nicht so grusig da aus. Und sie sind ja alle doch sehr locker irgendwie und die lächeln ja manchmal auch auf der Bühne und irgendwie sowas alles. Also da kann man viele Barrieren brechen einfach durch diese Streams. Und das finde ich eine wahnsinnig tolle Erfahrung eigentlich aus der Zeit. Aber diese reinen Streams machen auch ein bisschen die Musik kaputt. Also für mich war das schlimmste Erlebnis immer dieser Moment, wenn ein Stück fertig war und es gab keinen Applaus. Also das war für mich eigentlich das schlimmste Erlebnis in dieser Pandemiezeit als ausübender Musiker, als auch als Zuschauer bei so einem Livestream. Und wenn man das jetzt verbinden kann und daraus was Positives bauen kann, glaube ich, haben wir doch einiges gelernt aus der Pandemie dann.
Ich glaube, der fehlende Applaus, das unterschreiben wir alle, die jemals eine Bühne betreten haben und einfach da von diesem Feeling leben. Ich würde noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil das auch sehr spannend ist, diese Halle, die ihr da habt, diese Stahlhalle, das ist ein sehr cooler Ort. Man findet ja durchaus kleine Videoausschnitte so im Netz, wo man dann mal einen Eindruck kriegt und von der Tonalität und auch von dem, was ihr beschreibt, als wirklich als gut hörende klassische Musiker, was das hergeben muss, einfach an Raumklang, das kann ich mir nur annähernd vorstellen. Aber das Ding an sich ist natürlich schon ein sehr spezieller Ort. Wie seid ihr überhaupt daran gekommen? Wer hat euch das zur Verfügung gestellt und warum?
Ja, also die Grundidee unseres Festivals war ja eigentlich, dass wir an einen Ort gehen, der nichts mit Klassik zu tun hat. Und wir sind ja in Hannover groß geworden, sind ja an der Musikhochschule, haben wir studiert. Und dadurch kennen wir halt wahnsinnig viele Menschen auch. Und dann wussten wir, dass jemand diese Firma hat und diese Firma verkauft ja immer noch Stahlstangen. Also der Betrieb läuft da ja ganz normal. Und wenn das Festival anfängt, machen die am Freitag morgens um 12 machen die dicht. Dann kommt ein Aufbauteam, baut Bühne, legt alles auf. Also es muss immer sehr zackig und schnell passieren. Dann findet dieses Festival statt in dieser Lagerhalle und das Abschlusskonzert ist am Sonntag. Um 22 Uhr ist vorbei, dann haben die 2 Stunden Zeit, um alles abzubauen und morgens um 6 Uhr geht der Betrieb wieder los. Das war ein Riesenvorteil, dass sie das über dieses Wochenende machen können. Und dieser Ort ist einfach, wir haben es natürlich, man muss da ausprobieren, funktioniert das mit der Akustik? Weil das ist das Wichtigste eigentlich bei Musik. Also man kann in die schrägsten Räume gehen, aber es muss auch gut klingen. Und das hatte funktioniert und dann, natürlich ist es nicht ein Konzertsaal, der sehr ruhig ist, sondern man hat auch ein bisschen außen, draußen Geräusche und sowas alles, aber es macht alles charmant. Also das macht eigentlich diesen Raum so besonders. Und ein Konzertsaal ist ja immer sehr dunkel und man hat den Fokus auf die Musik. Und der Vorteil da ist einfach, es ist viel Licht, viel Schatten. Man hat viel Möglichkeiten, wenn man die Musik hört, einfach in Welten abzudriften, irgendwie, die man normalerweise nicht hat. Und das macht diesen Ort so besonders und das ist auch ein sehr verrückter Besitzer, der uns das einfach so anvertraut hat und gesagt hat, ich kenne euch lange, ich finde das gut, was ihr macht, ich vertraue euch da, setzt das um, ihr habt ein gutes Netzwerk und macht mal irgendwie so. Und das erste Festival war dann sehr erfolgreich und wir hatten ein Streichquartett, das ist mal so die Königsdisziplin, funktioniert das alles mit der Akustik, passt das, dann brauchen wir ein Feedback von den KünstlerInnen irgendwie, ob das alles so passt. Und dann ist dieser Ort eigentlich so geboren. Das war so, wir haben gezittert, also beim ersten Jahr, wir wussten nicht, was passiert. Mag das Publikum das? Mögen die MusikerInnen das? Funktioniert das alles so, wie wir es uns vorgestellt haben? Weil wir nie diesen Raum als Konzertsaal gesehen haben, sondern immer nur, da sind noch Stahlstangen, schwingen da gerade am Kran lang und das. Also wir hatten es irgendwie im Kopf. Und dann nur bei diesem Eröffnungskonzert war es zum ersten Mal so, dass wir sehen konnten, ob unsere Idee überhaupt aufgeht. Und das war wahnsinnig spannend. Mein Bruder und ich, glaube, wir haben 2 Jahre unseres Lebens verloren, so viel Stress hatten wir. Aber es hat sich gelohnt und wir brennen für diese Idee und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
Ich finde eine ausgeräumte Stahlhalle, ein Bier, das man sich aufreißen kann und Shorts. Also wer jetzt noch Probleme mit Klassik-Klischees hat, der hat auch selber Schuld. Terry, ihr seid jetzt auch im Pavillon auf diverse Stream-Formate umgestiegen, um auch was am Leben zu erhalten. Niklas hat es gerade schon so beschrieben, das wird niemals ein echtes Live-Gefühl ersetzen. Aber gibt es bei euch Konzepte, wo ihr sagt, das können wir uns vorstellen, dass uns das noch eine Zeit lang trägt oder wir behalten es auch unabhängig von der Pandemie bei?
Also das Streaming wird bestimmt bestehen bleiben, auch unabhängig von der Pandemie. Natürlich nicht mehr jetzt in der Masse, wie es jetzt momentan stattfindet. Normalerweise machen wir auch Live-Veranstaltungen. Wir haben dafür natürlich auch die Räumlichkeiten und die Säle. Dafür wollen wir sie natürlich auch nutzen. Aber hybride Sachen oder auch nur Streams werden bestimmt für die Zukunft interessant sein. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, was Konzerte betrifft, wird es, wie gerade eben gesagt, kein Ersatz sein. Und ich denke, dass das nie so wichtig in die Online-Welt verschoben wird. Aber Sprachveranstaltungen und Kultur ist ja aber auch Soziokultur, politische Diskussionsveranstaltungen und so weiter. Man kann auch über Streams, man kann selbst teilhaben über die Chatfunktion und so weiter. Also es gibt ziemlich viele Möglichkeiten, sich da zu beteiligen. Jetzt natürlich auch für Leute bundesweit. Und so ist es natürlich, man kriegt eine relativ große Reichweite, wenn man interessante Sachen streamt, glaube ich, und kann viele Leute daran teilhaben lassen, relativ unkompliziert. Und das wird bestimmt bleiben. Aber gleichzeitig ist es auch so, Stream ist die eine Sache, aber auch in der Planung natürlich ist es so, wir sind hauptsächlich im Homeoffice und machen viel über Online-Konferenzen und über Zoom-Konferenzen, sprich, es passiert nicht alles in Präsenz und ich denke, das ist auch etwas, was in Zukunft etwas Bestand haben wird. Also ich persönlich bin ein Freund davon, sich in Präsenz zu treffen, gerade wenn man in der Projektarbeit. Aber dennoch wird es bestimmt, ich meine, gibt es bestimmt viele Möglichkeiten oder Situationen, wo man dann vielleicht schnell mal mit irgendjemandem, wo 700 Kilometer entfernt sitzt, mal schnell in eine Online-Konferenz geht und solche Geschichten. Also auch der Austausch wird deutlich einfacher. Also auch international Distanzen spielen eigentlich keine so eine große Rolle mehr. Man kann sich auch ziemlich spontan mal schnell zusammensetzen. Und das ist eigentlich ziemlich gut.
Ich habe neulich ein gutes Beispiel dafür erlebt. Die internationale A Cappella-Woche hat ja ihr Festival komplett ins Netz verlegt. Und ich habe das so verfolgt und haben auch einige Zuschauer, die da quasi teilgenommen haben, Rückmeldung gegeben. Das ging mir auch so. Das war ein Festival, wo man die Künstler viel näher kennengelernt hat, weil es wurden halt Interviews mit denen geführt. Die saßen in ihren Wohnzimmern, die Sänger, ne, die Stars der A Cappella-Szene saßen dann in ihrem Wohnzimmer, die Kingsingers und so. Und haben netten Talk gemacht. So. Und man hatte natürlich jetzt dieses Konzerterlebnis nicht, aber man hatte eine ganz andere Qualität, nämlich diesen persönlichen, fast schon Kontakt zu den Sängerinnen. Und das fand ich sehr gut. Also das könnte man beibehalten, solche Formate, wo man eben irgendwie sehr viel Kontakt zu den Künstlern, viel über die erfährt.
Das klingt gut. Also so intime Momente, wo man tatsächlich mal in Ruhe mit jemandem spricht. Ich glaube, das haben alle gehabt. Also egal, ob du eine Podiumsdiskussion mit dem Management hattest, plötzlich sitzen Leute in ihren Wohnzimmern und du denkst, was für hässliche Bilder hängen an der Wand. Oder ist er in seinem Büro, ist er in seiner Wohnung? Man weiß es nicht so genau. Johannes.
Ja, ich würde das auch auf jeden Fall stark machen. Gerade der Wissenstransfer und Austausch, also Wissenstransfer klingt immer so schulisch, aber so, ich glaube, das hat schon auf jeden Fall wird beibehalten werden. Und ich finde, man hat es auch festgestellt, diese Vernetzung, was ihr ja gerade angesprochen habt, international, aber eben auch national und soweit auch das ja wie eine Art Fortbildung stattfindet. Also ich glaube, das ist schon, man profitiert plötzlich davon. Auf der Seite der KonsumentInnen, wenn man es so nennen kann, bin ich mir nicht so ganz sicher, was wirklich davon bleiben wird, weil man hat ja auch erlebt, dass abgesehen von eben dann so Förderprogrammen, die ja auch gerade in der Region Hannover stattgefunden haben, viel auch national gesehen die Leute profitiert haben von diesem ganzen Streaming, die sowieso schon relativ bekannt waren. Also man schaut sich ja kein Konzert gestreamt von einer Band an, die man noch nie kennt oder von einem Orchester. Gut, Orchester kennt man häufiger dann, aber auf jeden Fall haben die mehr Angehörige, die sie einladen könnten, dann das anzuschauen. Aber sonst, worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, dass ich mir da nicht so sicher bin, weil, glaube ich, gerade dieses wir entdecken eine Band abends in einem Club oder eben draußen bei irgendeinem Konzert oder eben MusikerInnen allgemein, das kann das nicht ersetzen. Und ich glaube, gerade für so eben diese Entwicklung, deswegen wurde das ja auch beschrieben, gerade für Leute, die so NewcomerInnen sind, für die steht das gerade still, so, weil die können ja keinen Schritt weitergehen. Da sind zwar diese Förderprogramme gut, wo man im Rahmen von mehreren auftreten kann, aber also das sehe ich irgendwie als Gefahr und bin mir auch deswegen nicht sicher, ob man das wirklich so forcieren sollte. Und wenn, dann finde ich so Formate, wo man wirklich auch das Positive davon nimmt. Also ich glaube, nur eine Kopie der Situation, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist nicht interessant und langweilig. Und interessant ist dann wirklich aber da die Kombination. Und ich finde das, was Terry gesagt hat, eigentlich das, glaube ich, würde ich persönlich jetzt als Konsument sagen, würde mich langfristig gesehen am meisten begeistern, wäre auch vor allem das gesprochene Wort. Also dieses Interaktive, wenn ich irgendwo eine Diskussionsrunde habe, nervt es mich sonst oft, wenn auch viele Leute dann da ihre Meinung eher kundtun als eine Frage stellen. Und das kann digital besser stattfinden, weil dann die Möglichkeit besteht, alle können partizipativ da ihre Fragen, sei es über den Chat oder wie auch immer, stellen. Und ich habe die Möglichkeit, eine Veranstaltung aus Leipzig in Hannover irgendwie miterleben zu können und muss nicht dann dort sein. Also ein Tick dieser Exklusivität geht verloren und das ist zum gewissen Grad, glaube ich, sehr gut. Und zum gewissen anderen Grad ist es wieder schlecht, wenn es eben so kleine KünstlerInnen eher betrifft, die davon leben, dass es eben so eine besondere Situation ist.
Ja, du brauchst schon das Publikum als Multiplikator eigentlich, ne, dass es einfach sagt, ich habe eine super Band gesehen, geht da das nächste Mal gucken. Das ist natürlich über so einen Klick nicht immer so zu erreichen. Aber ich sehe schon, ihr habt gute Essenzen, die ihr da rauszieht. Sandra, bei dir ist jetzt tatsächlich im Kultursommer oder was jetzt noch so ansteht, du hast auch echte Live-Formate übernommen. Also ich sage es mal, Stichwort, die Hinterhofkonzerte finden ja offenbar auch im Rahmen des Kultursommers wieder statt, oder?
Ja, genau. Also das war ja ein Format, was letztes Jahr sehr eingeschlagen ist. Also war natürlich aus der Not herausgeboren. Es ging ja nichts irgendwie, aber die Leute durften ja in ihrer Wohnung sein und vom Balkon oder vom Fenster aus runtergucken und standen weit oder waren weit genug weg von den Musikern und ich glaube, da haben wir ganz vielen Leuten eine Freude bereitet und es gab zum Teil Partystimmung auf den Balkonen und die Musikerinnen waren auch sehr erfreut. Das fanden wir sehr gut und in diesem Jahr, also es war ja im letzten Jahr auch in Kooperation mit City of Music Radio, die uns da unterstützt haben. Und in diesem Jahr haben die gesagt, sie wollen es in Eigenregie nochmal machen. Und das ist ja wahrscheinlich in diesem Jahr auch eine gute Variante. Falls nichts geht, wird das auf jeden Fall gehen. Und die Vorstellung ist natürlich, dass man das ein bisschen größer aufzieht, dass man auch also die Hinterhöfe öffnen kann, auch für Publikum, dass die Menschen durch den Stadtteil strömen und von Hof zu Hof gehen und überall ist was los. Das wäre natürlich die optimalste Version und nicht die Minimalversion. Wie es dieses Jahr wird, kann man im Moment noch nicht sagen, aber viele Varianten sind da möglich.
Also ich bin letztes Jahr in den Genuss der Minimalversion gekommen und auch das war unfassbar charmant, also sehr ambitioniert und man hat wirklich gemerkt, dass alle mit ganz großer Freude und sehr viel Wertschätzung diese Mini-Konzerte haben. Also ich habe dann auch meine Anrainer-Wohnblocks informiert, dass es an dem Tag ein Konzert gibt und wir hatten dann tatsächlich Mitmacherinnen über das ganze Eck. Das war wirklich gut. Insofern ist das tatsächlich ein sehr brauchbares Format. Du hast gerade einen angesprochen. City of Music ist mit dabei. Ihr alle habt unterschiedliche Förderer oder Unterstützer oder Kooperationspartner. Wie habt ihr denn die vergangenen Monate innerhalb der Branche so erlebt? Also Menschen, die Festivals planen müssen und wollen, hat sich der Austausch da nochmal verändert?
Also definitiv. Also der letzte Sommer, wir hatten eine Inzidenz, glaube ich, mal im August von 3 oder sowas. Da hatte ich meine ersten Konzerte wieder und ich konnte eigentlich bis Oktober durchspielen. Und dann war dieser Lockdown und dann bin ich nach Asien geflogen, weil da war alles mehr oder weniger möglich und hatte da zum Glück die Möglichkeit, das zu überbrücken irgendwie. Und dann dachte ich mehr oder weniger, dass Mitte Januar, sage mal Ende Januar, dass das alles wieder besser wird in Europa auch. Und man musste einfach wirklich, also es ist jetzt gerade so, dass man das Handy irgendwo liegen hat und es kann jederzeit irgendwas passieren. Also alle planen um, alle verschieben. Dann gibt es diese Problematik, dass man irgendwo noch in Quarantäne gehen muss. Diese ganzen Sachen, dass man überhaupt spielen kann. Oder wir haben zum Beispiel auch bei unserem Festival soll Jess Gillam kommen, die aus England kommen. Und wenn sie zurückfliegt, bedeutet das 5 Tage Quarantäne für sie. Also das muss man alles mit bedenken. Und da hat sich wahnsinnig viel verschoben, verändert. Und man muss einfach, also ich merke als Musiker einfach, man muss extrem flexibel sein. Noch flexibler, als man sonst sowieso schon sein musste. Und das bedeutet einfach auch Violinkonzerte innerhalb von 3 Tagen irgendwo sich schnell drauf zu lernen und um das dann wirklich im Konzert zu spielen. Hoffentlich wird das irgendwann besser, aber ich glaube, man muss einfach das jetzt so mitnehmen. Aber es ist, also die Veranstalter an sich sind extrem gestresst, gefordert und das wirklich so gut wie möglich umzusetzen.
Stimmt, du bist ja auch jetzt, wie du es beschrieben hast, in dieser Doppelrolle, so als Engagierter und jemand, der selber Menschen engagiert. Bei den anderen, wie habt ihr es so erlebt mit den Kollegen? Wir haben eigentlich heute schon viel Solidarisches so erlebt. Also was ich bisher bei euch so rausgehört habe, ist schon, dass die Branche untereinander sich schon versucht, auch so ein bisschen irgendwie zu motivieren. Gibt es hier so in der Region mit anderen Zentren, Veranstaltern neue Überlegungen oder hat man sich da irgendwie solidarisch zusammenschließen können, dass man sagt, so, wir können uns weiter unterstützen oder wir arbeiten irgendwo enger zusammen?
Naja, also wir mit dem Kulturzentrum Pavillon hatten im letzten Jahr die Kulturwiese im Zusammenschluss mit der Faust und dem Musikzentrum zusammen gemacht. Das war eigentlich eine Kooperation, die sich aus dieser Krise, sage ich jetzt mal, gebildet hat. Wir haben so auch schon öfters mal zusammengearbeitet, aber dieses Projekt gemeinsam zu machen, ist daraus entstanden und das hat sich dieses Jahr jetzt nochmal weiterentwickelt und mit dabei sind eben auch noch das Chez Heinz und die Glocksee. Sprich, es gibt auf jeden Fall mehr Bedürfnis zur Kooperation und mehr Kooperationsprojekte, die durch diese Krise entstanden sind und ich nehme es auch so wahr, dass der Austausch unter VeranstalterInnen und Festival-VeranstalterInnen und so weiter auch nochmal viel, 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 viel mehr geworden ist. Wenn ich zum Beispiel an die letzte Jahreskonferenz vom Musikland Niedersachsen denke, waren da, glaube ich, um die 400 Teilnehmenden und zwar nicht nur aus Niedersachsen, sondern aus der ganzen Bundesrepublik, wo es dann auch verschiedene Best-Practice-Beispiele und so weiter gab, wo sich ausgetauscht wird, was für eine Situation befinden wir uns. Und wie haben wir zum Beispiel in dieser Situation, wie haben haben wir diese Situation gemeistert. Natürlich sind in den Ländern die Gegebenheiten und teilweise unterschiedlich. Aber trotzdem gibt es einen sehr, 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 sehr großen Austausch darüber, was gefordert wird, was gewünscht wird aus der Kultur, natürlich auch an die Politik und halt eben, was es eben für verschiedene Modelle gibt, was die Vorteile waren, was die Nachteile waren. Und ich glaube, da passiert momentan sehr, 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 sehr viel, viel mehr als zuvor.
Johannes, bitte.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich weiß gar nicht, ob ihr da auch mitgemacht habt dann am Ende mit dem Masala. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel gefördert von UNESCO City of Music so eine Festivalkonferenz gestartet.
Doch, waren wir auch dabei.
Genau, ja. Da waren nämlich echt viele dabei und deswegen war ich mir gar nicht mehr sicher. Und das war aber voll schön. Wir haben so zu drei Themen und sind jetzt gerade in der Erstellung. Das war zum Thema Nachhaltigkeit, Flinterpersonen auf Bühnen und Awareness. Und da entsteht sozusagen gerade im besten Fall so eine Art Leitfaden, wo man dann eben auch als VeranstalterInnen sich dran orientieren kann. Das wird hoffentlich jetzt innerhalb der nächsten Wochen rauskommen. Das ist halt was, wo wir mit Festivals gemeinsam aus Niedersachsen uns zusammengesetzt haben und das entwickelt haben, digital. Und was aber ansonsten auch auf jeden Fall stattfindet, ist, was ich vorhin schon mal so anklingen lassen habe, ist diese Zusammenarbeit von eben über 40 Festivals, die in so einer Arbeitsgruppe jetzt in Niedersachsen zusammengekommen sind, Popkultur. Und da ist natürlich primär der Fokus so auf diesen politischen Zielen, aber dort findet auch ein ganz starker Austausch statt zwischen, angefangen bei banalen Dingen, die aber ja gerade super relevant sind, wie ist das genaue Hygienekonzept, wo meldet ihr euch da, wo und so. Und das ist halt super hilfreich, dass man sich da austauscht. Wir haben da auch Leute dabei, die selbst in dem Bereich arbeiten und ausgebildete Infektionsschutz Konzeptexperten sind, wenn man das Wort Expertinnen, Experten. Genau, und das führt dazu, dass dort auf jeden Fall ein näheres Zusammenrücken, und ich kenne jetzt Festivals, von denen hatte ich vorher noch nie gehört, und die Idee ist, das jetzt auch zu stärken, und wir treffen uns, wenn es wieder geht, hoffentlich im August oder September nach der Festivalsaison dann und überlegen mal, was wollen wir eigentlich langfristig erreichen. Es gibt da ja noch ganz viele Punkte, so irgendwie momentan ist ja ein großes Thema auch seltene Ereignisse, wie viele Konzerte dürfen draußen laut überhaupt stattfinden, ist ja auch limitierend für eure Kulturwiese da mit dem Ricklinger Bad und so, und das ist ja am Ende elementar, und da findet ein Zusammenrücken statt, und ganz bezogen auf Hannover ist es so, dass wir zum Beispiel mit dem Fuchsbau überlegen, ob wir im Sommer nicht irgendwas gemeinsam machen können. Die haben ja die ähnlichen Schwierigkeiten wie wir, und dann ist so die Frage, wo können wir uns irgendwie zusammentun.
Sandra? Ja, wir haben durch den Kultursommer schon auch viel Kontakt zu den Veranstaltern in der Region, also den Vereinen. Ich muss sagen, durch Corona ist das noch ein bisschen enger zusammengerückt, weil wir ja hier die Bühne auch gemeinsam genutzt haben. Also einige, wie zum Beispiel der Bauhof Hemming, die ja nur einen kleinen Saal haben, oder Gemeinde Wedemark, Kulturgut Poggenhagen, die haben unsere Bühne hier mit benutzt. Und dadurch fand ich die Zusammenarbeit noch mal viel näher. Und dann gab es auch noch mehr Kooperationen zu Veranstaltern, mit denen ich sonst eigentlich gar nichts zu tun habe, wie zum Beispiel im Kulturpalast oder dem Jazzclub, die auch hier Konzerte gemacht haben. Also unsere Bühne war ja angeboten für alle möglichen, die durfte genutzt werden. Das haben ja auch viele so gemacht. Und dann war das eine Art Gemeinschaftsprojekt. Das fand ich auch sehr gut und hatte das Gefühl, irgendwie rückt man zusammen in der Kultur und guckt, was können wir zusammen irgendwie auf die Beine stellen. Das war sehr schön.
Ich mache ja immer gern in meinen Moderation, so eine kurze Abschlussrunde, und da darf man dann nochmal unabhängig von allen Zwangsrealitäten einfach was sagen. Und die Frage würde jetzt in die Richtung gehen, was muss eurer Meinung nach in diesem Sommer möglich sein?
Ich finde Sätze mit muss immer schwierig. Ich würde sagen, auf jeden Fall Veranstaltungen und Live-Musik muss wieder stattfinden. Also Live-Musik, Live-Veranstaltungen, Kultur, weil man merkt einfach auch in diesem Jahr, wie wichtig Kultur für Menschen ist und auch ein Austausch für Menschen ist in jeder Richtung irgendwie. Und das muss auf jeden Fall stattfinden können.
Terry, jetzt zwar ohne echtes Masala, aber deine
Ja, Pläne. Im Prinzip wurde es genannt. Also kultureller Austausch muss stattfinden können. Kultureller Austausch, politischer Austausch muss stattfinden können. Gerade in solchen Situationen, wo auch viel passiert in Politik. Das würde ich mir wünschen, dass das dieses Jahr auf jeden Fall funktioniert.
Johannes.
Ja, dem schließe ich mich absolut an. Ich würde mir persönlich auch vor allem wünschen, dass wir wieder diese Kulturräume halt irgendwie schaffen, wo Menschen eben zusammenkommen können, um unterschiedliche Themen auch zu besprechen, aber vor allem auch es ermöglichen, dass die Leute wieder ja, das ist ja immer wie so eine andere Welt, wo man eintaucht, und dass wir das mal wieder erschaffen. Und das gelingt uns, glaube ich, eben nicht nur, wenn wir eben uns digital irgendwas anschauen, sondern da müssen wir auch irgendwo sein, wo dann im Idealfall diese Kultur, wo wir die spüren, wenn man das so nennen kann. Und genau, also ich wünsche mir, dass diese Räume wieder entstehen und auch länger als nur eine Stunde mit so einem Ticket, wo ich dann sofort wieder gehen muss, sondern dass ich wieder wirklich auch mir vielleicht Zeit lassen kann und dass ich mal verweilen kann und ja, wieder die Möglichkeit bekomme, dort mich etwas ja, unbeschwert dann zu bewegen und trotzdem aber spannende und schwere Themen zu behandeln.
Und Sandra?
Ja, ihr habt jetzt schon alle wichtigen, ich bin die Letzte in der Runde, ich habe es schwieriger. Also ihr habt das Wichtige schon gesagt, deswegen möchte ich einfach nur sagen, was für mich ein Wunsch wäre oder jetzt nicht muss, aber sehr schön wäre, wäre tatsächlich, dass man mal wieder tanzen kann bei den Konzerten, dass man aufstehen kann, dass man sich bewegen kann, dass man vielleicht auch mal mit einem Menschen reden kann. So, also nicht immer nur so mit 2 Meter Abstand und mit Maske und so nur von Ferne winken, sondern auch mal wieder so ein bisschen zusammenkommen kann und reden kann. Ich glaube aber sogar, dass ja jetzt so inzwischen einige geimpft sind und dass es vielleicht sogar mehr möglich sein wird. Im letzten Jahr war das ja noch sehr verhalten alles. Da hatten wir zum Teil Konzerte, wo ich gedacht habe, sehr schönes Konzert, super Stimmung. Jetzt müssten nur noch die Leute aufstehen dürfen und sich ein bisschen bewegen können. Dann wäre es noch viel schöner. Und das würde ich mir für dieses Jahr wünschen.
Ich glaube, das Kopfkino für alle ist total klar. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir uns einfach wieder voll eng vor irgendeiner Bühne oder vor irgendeinem Biertresen drängeln können und Leuten, die man gar nicht kennt, dummes Zeug erzählen kann. Ich danke sehr für diesen Austausch und diese anregende Runde. Niklas Liepe vom Liepe & Co. Festival, Terry John O'Culley vom Marsala Weltbeat, Johannes Teller vom Sonntag Festival und Sandra Fandelow vom Team Kultur der Region und dem Kultursommer. Euch allen gutes Gelingen in diesen nächsten Monaten.